hörst den Rechtsstandpunkt-Podcast, den Podcast über das Erlebnis Unternehmensrecht. Hier geht es um Unternehmensrecht und Unternehmertum.
Am 1. August 2023 beschließen die Aktionäre der Telekom Austria AG in einer außerordentlichen Hauptversammlung die verhältniswahrende Abspaltung des Funkturmgeschäfts auf die neu zu gründende Eurotelesites AG. Es hat sich um eine insgesamt mehrstufige Umstrukturierung gehandelt, die im Ergebnis zu einer Ausgliederung der passiven Mobilfunkinfrastruktur von eben der Telekom Austria Gruppe in die Eurotelesites AG geführt hat. Im ersten Schritt hat man eine sogenannte Upstream-Spaltung gemacht und in diesem Zusammenhang den Teilbetrieb AT Towers von der A1 Telekom Austria AG auf die hundertprozentige Mutter, die Telekom Austria AG, durchgeführt. Im zweiten Schritt erfolgte dann eine weitere Spaltung. Hier hat die Telekom Austria AG gemeinsam mit ihrer hundertprozentigen Tochtergesellschaft, der A1 Towers Holding GmbH, eine Spaltung vorgenommen und den Teilbetrieb AT Towers jetzt auf die A1 Towers Holding GmbH übertragen. Und im letzten Schritt wurde dann die Beteiligung der Telekom Austria AG an der A1 Towers Holding GmbH auf die neu gegründete Eurotelesites AG beschlossen. Im Ergebnis befindet sich jetzt am Ende die komplette passive Mobilfunkinfrastruktur der Telekom Austria Gruppe in der Eurotelesites AG und zwar zusammen mit 1 Milliarde Euro Schulden. Hallo und herzlich willkommen zum Rechtsstandpunkt Podcast. Mein Name ist Bernd Trappmeier, ich bin Rechtsanwalt und spezialisiert auf Unternehmensrecht und in dieser Folge geht es um einen Vortrag, den ich vor kurzem vor der Wirtschaftskammer Österreich gehalten habe und zwar zum Thema Carve-outs zur unternehmerischen Restrukturierung und genau das, was ich dir in der Einleitung vorgestellt habe bei der A1, bei der Telekom Austria, genau das war ein sogenanntes Carve-out. Ein Carve-out ist die gezielte Herauslösung eines Geschäftsbereichs aus einem Unternehmen und die Übertragung von diesem Rechtsbereich auf einen neuen oder bestehenden, jedenfalls rechtlich eigenständigen Rechtsträger. Bei diesem herausgelösten Geschäftsbereich kann sich's natürlich um einen kompletten Geschäftsbereich handeln, aber auch nur um einzelne Assets oder im Einzelfall sogar nur um einzelne Verträge. Natürlich kann es aber auch ein ganzer Betrieb sein oder eine ganze Gesellschaft. Dieser herausgelöste Geschäftsbereich wird dann bei einem Carve-out in der Folge rechtlich verselbstständigt und dann eben in eine entweder komplett neue GmbH oder Aktiengesellschaft eingebracht, so wie es beim Eingangsbeispiel mit der Telekom Austria der Fall war, oder in eine bereits bestehende Gesellschaft. Warum macht man jetzt so ein Carve-out? Motive dafür sind klassischerweise die Fokussierung auf das Kerngeschäft. Wenn ich also in einer Gesellschaft mehrere Geschäftsbereiche habe, dann möchte ich mich vielleicht wieder mal auf das Kerngeschäft fokussieren und den Rest, der so mit der Zeit dazugekommen ist, wieder ausgliedern und herauslösen und eben in einer eigenen Gesellschaft dann betreiben. Es kann aber auch sein, dass ich ein Carve-out benötige als Vorbereitung für den Verkauf eines Geschäftsbereichs. Eben wieder, wenn ich mehrere Geschäftsbereiche habe und ich möchte nicht das komplette Unternehmen verkaufen, sondern nur eben einen von mehreren Geschäftsbereichen, dann löse ich diesen Geschäftsbereich aus dem Unternehmen heraus in eine neue Gesellschaft hinein und verkaufe dann diese neue Gesellschaft. Weitere Motive, die immer wieder vorkommen für Carve-outs, sind Kapitalbeschaffung, insbesondere wenn ein Börsengang geplant ist oder aber auch die Herauslösung eines Geschäftsbereichs nicht um diesen Geschäftsbericht zu verkaufen, sondern um das Risiko, wenn es sich also um einen riskanten Geschäftsbereich handelt, um das Risiko für die Restgesellschaft zu minimieren. In dieser Podcast-Episode möchte ich dir die gesellschaftsrechtlichen und zivilrechtlichen Werkzeuge vorstellen, wie du an so ein Carve-out herangehen kannst. Ich möchte aber auch an dieser Stelle schon betonen, dass ein Carve-out in der Praxis nicht immer gleich abläuft und dass das nicht immer homogene Gestaltungen sind, sondern dass Carve-outs in der Praxis absolut heterogen sind. Da gibt es auf der einen Seite extrem komplexe Transaktionen, insbesondere im Konzernbereich oder sogar mit grenzüberschreitenden Aspekten. Und daneben gibt es aber sehr oft auch ganz einfache Gestaltungen eben in mittelständischen Unternehmen, wo ja auch nur ein einziger Transaktionsschritt dann möglicherweise vorkommt, wie zum Beispiel eine Abspaltung oder ein einfacher Asset-Deal. Wie gesagt, ich habe vor kurzem den Vortrag bei der Wirtschaftskammer gehalten zum Thema Carve-Outs. Hier in diesem Podcast bekommst du jetzt die Zusammenfassung dieses Vortrags, weil der Vortrag wurde nicht aufgenommen und um ihn dir zur Verfügung stellen zu können, spreche ich diesen Vortrag jetzt sozusagen noch ein zweites Mal für dich als Hörerin, als Hörer des Rechtsstandpunkt-Podcasts. Kommen wir damit zu den gesellschaftsrechtlichen und zivilrechtlichen Werkzeugen. Wie kann man so ein Carve-out überhaupt durchführen? Das erste und einfachste Werkzeug, das auch in der Praxis extrem oft angewendet wird, gerade auch bei reinen Unternehmenstransaktionen, Unternehmenskäufen, ist der sogenannte Asset-Deal. Bei einem Asset-Deal werden einzelne Vermögenswerte, auf Englisch eben Assets, im Wege eines Kaufvertrags, eines Asset-Deals, von einem, also vom bestehenden Eigentümer auf einen neuen Eigentümer übertragen. Der Käufer erwirbt dabei genau die im Kaufvertrag bezeichneten Vermögensgegenstände. Das ist natürlich klar, ein Kaufvertrag bezeichnet den Kaufgegenstand und genau das wird vom Käufer erworben. Charakteristisch für jeden Asset-Deal ist, dass ein Asset-Deal juristisch gesehen eine sogenannte Einzelrechtsnachfolge hat oder eine Einzelrechtsnachfolge ist. Das bedeutet, jedes Wirtschaftsgut oder jeder Kaufgegenstand muss mit einem einzelnen Rechtsakt vom Verkäufer auf den Käufer übertragen werden. Wenn du zum Beispiel eine Immobilie kaufst, dann muss diese Immobilie vom Verkäufer auf den Käufer übertragen werden und dazu braucht es zum Beispiel für den Eigentumsübergang einer Grundbuchseintragung. Wenn du eine einzelne Forderung verkaufst, und auch das kommt in der Praxis relativ häufig vor, der Forderungskauf. Ich habe eine Forderung gegen ein anderes Unternehmen und diese Forderung gegen ein anderes Unternehmen, wenn sie werthaltig ist, verkaufe ich jetzt an einen Käufer, der bezahlt mir für diese Forderung einen Kaufpreis. Wir nennen das, wenn das geschäftsmäßig erfolgt, auch Factoring. Also der Faktor, sprich der Käufer dieser Forderung, zahlt dann natürlich nicht 100% der Forderung. Nehmen wir an, du hast eine Forderung gegen einen Kunden in Höhe von 1 Million Euro und verkaufst diese Forderung an einen Faktor, meistens an eine Faktorbank, dann wird dir die Faktorbank nicht 1 Million bezahlen für die Forderung in Höhe von 1 Million Euro, sondern sie wird dir einen niedrigeren Betrag bezahlen. Der Vorteil für dich ist, dass du die Liquidität bekommst, weil du dich nicht mehr darum kümmern musst, dieses Geld bei deinem Kunden einzutreiben. Der Vorteil für den Faktor ist, dass er mit diesem Factoring-Geschäft ein Geschäft macht, weil er, wenn er die Forderung zu 100% eintreiben kann, mehr vom Kunden bekommt, als er dir bezahlt hat. Auch das Factoring wäre also der Kauf einer Forderung ein Asset-Deal. Und wenn du bewegliche Sachen verkaufst, wie zum Beispiel Maschinen, wie zum Beispiel einen Fuhrpark oder auch nur ein einzelnes Fahrzeug, dann müssen diese beweglichen Sachen körperlich übergeben werden oder wenn die Maschinen nicht körperlich übergeben werden können zum Beispiel, dann wird das durch Buchvermerke, durch symbolische Übergabe übergeben. Und wenn du Verträge verkaufst, und auch das wird gemacht, dass also ganze Verträge verkauft werden, du hast einen Vertrag mit einem anderen, mit einem Vertragspartner und dieses Vertragsverhältnis verkaufst du jetzt. Kommt auch ganz häufig vor in der Praxis, dass ein Unternehmen mit vielen Kunden Verträge hat und jetzt wird dieser Kundenstock verkauft. Das bedeutet, die Verträge mit diesen Kunden werden verkauft, der Käufer tritt anstelle des Verkäufers in die Vertragsbeziehungen ein und dazu bedarf es für jeden einzelnen dieser Verträge der Zustimmung des Vertragspartners. Wie du siehst, ist dieses Thema Einzelrechtsnachfolge dann vielleicht In der Praxis, bei der konkreten Durchführung dann natürlich problematisch. Deswegen gibt es im Unternehmensgesetzbuch eine Bestimmung, die sagt, wenn die Assets, die verkauft werden bei so einem Asset-Deal, insgesamt die Qualität eines Unternehmens haben, wobei ein Unternehmen nach dem Unternehmensgesetzbuch definiert ist als eine auf Dauer angelegte Organisation selbstständiger wirtschaftlicher Tätigkeit, wenn es also tatsächlich nicht nur einzelne Assets sind, sondern die Assets in Summe ein eigenes Unternehmen darstellen könnten, dann hast du durch das Unternehmensgesetzbuch den Vorteil, dass dort geregelt ist, dass alle unternehmensbezogenen Rechtsverhältnisse automatisch auf den Käufer übergehen und dass sich eben diese Zustimmungen oder diese einzelnen Rechtsakte zur Übertragung dieser Assets nicht benötige. Das Gegenstück zum sogenannten Asset-Deal ist der Share-Deal. Beim Share-Deal wird nicht ein Unternehmen verkauft, sondern beim Share-Deal werden Shares verkauft. Shares, das sind Geschäftsanteile, Anteile an einer Gesellschaft. Hier ist es natürlich ganz einfach, eine Gesellschaft, zum Beispiel eine GmbH, das ist der häufigste Fall, betreibt ein Unternehmen und ich verkaufe jetzt nicht das Unternehmen, beziehungsweise der Verkäufer ist nicht die GmbH, die das Unternehmen betreibt, nicht die verkauft das Unternehmen, sondern ich als Gesellschafter der GmbH verkaufe die Shares, verkaufe die Anteile an der GmbH, die dieses Unternehmen betreibt. Dadurch verändert sich natürlich am Unternehmen überhaupt nichts, sondern es verändern sich nur die Eigentumsverhältnisse in der Gesellschaft. Bei Carve-Outs hat natürlich eine Transaktionsform eine besondere Bedeutung und das ist die Spaltung nach dem Spaltungsgesetz. Eine Spaltung ist dabei die Übertragung von einzelnen Vermögensanteilen einer Kapitalgesellschaft, also zum Beispiel einer GmbH, auf eine andere Kapitalgesellschaft. Das Spaltungsgesetz kennt verschiedene Arten von Spaltungen. Da gibt es einmal die Aufspaltung und die Abspaltung. Die Aufspaltung ist eine Spaltung, wo die Vermögensgegenstände einer bestehenden Gesellschaft so aufgespalten werden, dass die ursprüngliche Kapitalgesellschaft dabei untergeht. Also zum Beispiel zwei Geschäftsbereiche werden aufgespalten. Du hast also eine GmbH, die betreibt Geschäftsbereich A und Geschäftsbereich B. Die beiden Geschäftsbereiche werden aufgespalten. Geschäftsbereich A geht auf eine neue GmbH über und Geschäftsbereich B geht auf eine neue GmbH über und dann bleibt nichts mehr zurück in der ursprünglichen Kapitalgesellschaft. Die ursprüngliche Kapitalgesellschaft geht bei dieser Aufspaltung unter und es entstehen zwei oder auch mehr neue Gesellschaften. Bei der Abspaltung wird ein Vermögensteil aus dieser bestehenden Kapitalgesellschaft abgespalten. Die Kapitalgesellschaft behält aber noch ein Restvermögen und bleibt bestehen und nur der abgespaltene Teil kommt in eine neue Gesellschaft. Und dann gibt es neben der Aufspaltung und Abspaltung die sogenannte Spaltung zur Aufnahme und die Spaltung zur Neugründung. Die Spaltung zur Aufnahme bedeutet, es wird der Vermögensteil in eine bereits bestehende GmbH ab- oder aufgespalten und die Spaltung zur Neugründung bedeutet, es wird der Vermögensteil in eine GmbH abgespalten oder aufgespalten, die im Zuge dieses Spaltungsvorgangs erst neu gegründet wird. Damit es bei der Spaltung, und das ist die steuerlich wichtige Information für dich, damit es bei der Spaltung nicht zur Aufdeckung von stillen Reserven kommt, was in der Regel dann bedeutet, dass ein steuerpflichtiger Gewinn realisiert wird, also es wird natürlich kein effektiver Gewinn realisiert, sondern es werden nur durch die Aufdeckung von stillen Reserven wird ein steuerlicher Gewinn realisiert. Nimm ein Beispiel, du hast eine Liegenschaft beispielsweise, die hast du um 1 Million gekauft und die ist in deinem Betriebsvermögen drinnen und diese Liegenschaft ist oder der Verkehrswert der Liegenschaft ist, seit du es gekauft hast, gestiegen und beträgt jetzt 1,5 Millionen. In der Bilanz darfst du die Liegenschaft nicht aufwerten. Das heißt, in der Bilanz steht die Liegenschaft auch noch nach 15 Jahren, nach 20 Jahren mit dieser 1 Million Anschaffungskosten drinnen, ist aber in der Zwischenzeit 1,5 Millionen Euro wert. Wenn du jetzt eine Spaltung oder auch einen Asset-Deal durchführst, dann kommt es zur Aufdeckung dieser stillen Reserven. Das bedeutet, Es wird jetzt dieser steuerliche Gewinn von 500.000, das hat den Unterschied zwischen den Anschaffungskosten und dem Verkehrswert, der wird aufgedeckt und du musst diese 500.000 Euro versteuern. Und das willst du natürlich nicht tun, weil das tatsächlich ja kein wirklicher Gewinn ist. Du hast ja jetzt nicht mehr Cash auf dem Konto, sondern es ist nur die Aufwertung von den ursprünglichen Anschaffungskosten auf den jetzigen Verkehrswert. Und damit man das nicht machen muss, gibt es auch ein eigenes Gesetz, nämlich das sogenannte Umgründungssteuergesetz. Und wenn man sich an die Vorgaben des Umgründungssteuergesetzes hält, im Zusammenhang mit einer Spaltung, dann kommt es eben nicht zur Aufdeckung dieser stillen Reserven und damit auch nicht zu einem steuerpflichtigen Gewinn. Voraussetzung dafür ist nach dem Umgründungssteuergesetz, dass das zu übertragene Vermögen tatsächlich ein Betrieb, ein Teilbetrieb, ein Mitunternehmeranteil oder ein Kapitalanteil ist. Das bedeutet, du kannst nicht irgendein Vermögen, nicht irgendwelche Vermögensbestandteile abspalten, steuerlich begünstigt, sondern wenn du die steuerliche Begünstigung in Anspruch nehmen willst, dann muss es sich bei dem übertragenen Vermögen tatsächlich um einen Betrieb oder zumindest um einen Teilbetrieb handeln, also um eine handlungsfähige, eigenständige Organisation. Außerdem muss zum Spaltungsstichtag eine Schlussbilanz der übertragenden Gesellschaft erstellt werden und dieser Spaltungsstichtag darf sogar rückwirkend sein. Das heißt, du darfst sogar steuerlich fingiert die Spaltung rückwirken lassen und zwar bis zu maximal 9 Monate. Schauen wir uns jetzt den Zeitplan für so eine Spaltung an, weil die in der Regel mehrere Schritte beinhaltet und daher dauert es auch eine gewisse Zeit, so eine Spaltung durchzuführen und daher muss man auch eine gewisse Zeit einplanen. Du solltest auf alle Fälle eine Vorbereitungsphase einplanen und diese Vorbereitungsphase dauert für sich schon mehrere Monate in der Praxis. Du hast also bei der Vorbereitungsphase normalerweise, dass du die bei der Spaltung aufnehmende GmbH zunächst einmal gründest. Dann wirst du in der Regel, zumindest empfehle ich das, eine Due Diligence Prüfung machen. Das heißt, du wirst dir die Verträge anschauen, die Assets genau anschauen, die Vermögensbestandteile, die du abspalten willst, ob das bei diesen Vermögensbestandteilen so einfach geht. Und natürlich muss auch geklärt werden bei der Spaltung, dass es sich bei dem abgespaltenen Vermögen tatsächlich um einen Betrieb oder um einen Teilbetrieb handelt. Dann musst du einen Restvermögensprüfer bestellen, du musst eben die ganzen Bilanzen aufstellen lassen, du brauchst einen Restvermögensbericht vom Restvermögensprüfer, du musst dann den Spaltungs- und Übernahmevertrag erstellen und abschließen, dann musst du diesen Umstand, dass du das gemacht hast, im Firmenbuch veröffentlichen und das Ganze muss einen Monat vor dem Spaltungsbeschluss sein. Dann triffst du in der Gesellschafterversammlung den Spaltungsbeschluss und dann kommt es in weiterer Folge zum Vollzug dieses Spaltungsbeschlusses im Firmenbuch. Das heißt, alles das dauert wirklich in der Praxis Monate und deswegen plan das rechtzeitig, vor allem wenn du auf einen Stichtag zurück das rückwirken lassen möchtest, was du ja nach dem Umgründungssteuergesetz kannst. Wenn du also beispielsweise zum 01.01.2026 rückwirkend oder zum 31.12., weil du 2025, weil du da die Bilanz aufgestellt hast und die möchtest du verwenden oder weiterverwenden als Schlussbilanz, dann muss die Spaltung spätestens am 30.09.2026 beim Firmenbuch angemeldet werden. Und damit das eben geht, mit der ganzen Vorlaufzeit und mit dem ganzen Zeitplan, würde ich dir empfehlen, dass du spätestens im April mit dem Ganzen oder im März vielleicht sogar mit dem Ganzen startest. Jetzt nehme ich diese Podcast-Episode natürlich Ende April 2026 auf und wenn du die jetzt hörst und planst, heuer eine Spaltung durchzuführen mit dem Stichtag 31. Dezember 2025, dann kann ich dir sagen, dann wird es möglicherweise jetzt schon eng, wenn du noch nicht begonnen hast mit der Vorbereitungsphase. Dann kann es sein, dass du den Stichtag nicht halten wirst. Dann wirst du entweder das Ganze um ein ganzes Jahr verschieben, wenn du es wirklich mit dem 31. Dezember Stichtag haben willst, oder du wirst nicht umhin kommen, eine Zwischenbilanz beispielsweise zum 31. März 2026 erstellen zu lassen. So viel zum Zeitplan und zu den gesellschaftsrechtlichen Werkzeugen. So ein Carve-out hat aber nicht nur gesellschaftsrechtliche Implikationen, so ein Carve-out hat auch insbesondere arbeitsrechtliche und zivilrechtliche, nämlich haftungsrechtliche Implikationen. Und genau um diese arbeitsrechtlichen und haftungsrechtlichen Implikationen, um die wird es in der nächsten Podcast-Episode gehen, dort werden wir uns das im Detail anschauen. Wenn du bis jetzt dabei warst und du dir denkst, das ist eine sehr technische Folge, dann gebe ich dir natürlich recht. Die Folge war sehr technisch und auch der gesamte Vortrag natürlich war sehr technisch. Der Vortrag ist bei der Wirtschaftskammer gehalten worden, aber vor einer Gruppe von Unternehmensberatern, für die das also tägliches Brot ist, solche Restrukturierungen durchzuführen. Nichtsdestotrotz halte ich es für wesentlich, dass jeder Unternehmer, der irgendwann einmal auch mit dem Thema Restrukturierung zu tun haben wird und der auch vielleicht mit dem Thema Asset Deal oder Share Deal zu tun haben wird, spätestens beim Verkauf seines Unternehmens die Grundsätze davon kennt und auch die Grundsätze, wie das Ganze durchgeführt wird, wie lange ich das Ganze vorbereiten muss und welche Folgen das dann hat, eben auch in arbeitsrechtlicher Hinsicht, in haftungsrechtlicher Hinsicht. Daher teile ich diesen Vortrag mit dir hier, teile ihn aber auf in zwei Episoden, nämlich in auf der einen Seite die Episode, wie geht das Ganze, wie lege ich es an, welchen Zeitplan muss ich dabei berücksichtigen, was muss ich eigentlich konkret tun und was bedeutet das Ganze, und der zweite Teil, was sind die rechtlichen Folgen im Hinblick auf Arbeitsrecht, im Hinblick auf Haftungen. Das eben beim nächsten Mal. Wenn die Folge für dich interessant war, dann freut es mich, wenn du dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung gibst oder mir einen Kommentar zu dieser Folge gibst. Du kannst diesen Kommentar gerne direkt auf deiner Podcast-Plattform hinterlassen oder aber auch in Social Media. Das würde mich sehr freuen. Wie kommt dieses Thema bei dir an? Möchtest du mehr technische Themen haben oder mehr unternehmerische Themen zum Beispiel? Wenn du glaubst, dass du jemanden kennst, der von dieser Folge profitieren könnte, weil er selbst gerade ein Carve-out vorbereitet oder eine Spaltung vorbereitet oder einen Asset-Deal oder einen Share-Deal oder sein Unternehmen verkaufen, restrukturieren oder was immer möchte, dann leite diese Folge gerne weiter an diese Person. Und wenn du die nächste Folge nicht verpassen willst, wo es um Arbeitsrecht geht, wo es um Haftungen geht, dann abonniere den Kanal, wenn du es noch nicht gemacht hast, damit du diese Folge auch nicht verpasst. Mein Name ist Bernd Trappmeier, ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist.